Das ABS-Magazin ist hier jeden Mittwoch zu hören auf Radio X. Und diese Stunde geht es auch wieder weiter. Wir haben hier wieder ein paar Themen für euch. Zum einen haben wir hier das Thema Vonovia, die Wohnungsbaugesellschaft, die größte in Deutschland in der Tat. Und da wollen wir uns mit jemandem unterhalten, der auch hier im Studio ist. Da sage ich schon mal erstmal Hallo, Michael.
Ja, hallo.
Genau, und wir werden heute hier über die Situation im Gallus sprechen. Da gibt es eine Wohnsiedlung der Vonovia, die aufgekauft worden ist. Und da läuft es ein bisschen prekär. Wir wollen dort über die Situation sprechen. Und im zweiten Teil dann über Projekt Shelter und über ein Solidarfest, was morgen stattfinden wird. Das wird dann in der zweiten halben Stunde sein. Doch zunächst hören wir ein Lied und dann sollte es auch direkt weitergehen. Jetzt wollen wir doch mal anfangen mit unseren Themen. Und zwar, wie gesagt, habe ich hier den Michael Martis bei uns hier eingeladen im Studio, in Studio 1 auf Radio X 91.8. Wir wollen heute über die Vonovia sprechen. Zunächst erstmal so über die historischen Aspekte und dann über die Situation im Gallus. Also konkret in der Wallauer Straße 2 bis 6D und in der Malmsheiner Straße 3. Dort gab es in der Vergangenheit Proteste aufgrund der schlechten Zustände der Gebäude und der Erhöhung der Mietkosten auf circa, ja gut, maximal hier 116% hat man hier gesprochen. Ich will nur mal kurz ein bisschen was über die Vonovia erzählen. Die Vonovia wurde 2001 als Deutsche Innington Immobilien gegründet mit rund 370.000 eigenen und für Dritte verwalte Wohnungen. Ist sie das größte Unternehmen in Deutschland. Sie ist eine Schwestergesellschaft der britischen Innington Homes und erwarb erstmals 2001 11 der 18 von der Eisenbahner Wohnungsbaugesellschaft des Bundes und erwarb dort ca. 65.000 Wohnungen. 2003 kaufte sie die Heimbau AG in Kiel mit rund 10.000 Wohnungen, 2004 4.500 ehemalige Werkswohnungen von RWE. Und hier wird Ihnen offiziell gesagt, dass der Kaufpreis bei 225 Millionen Euro lag und der Durchschnitt pro eine Wohnung etwa bei 50.000 Euro war. 2005 gab es eine Übernahme der Vitra AG mit 152.000 Wohnungen für knapp 7 Millionen Euro und im gleichen Jahr 2005 wurden die Mieterzahlen reduziert um etwa 500 Mitarbeiter und 2009 um ca. 20% auf 1.097 Mitarbeiter. Das sind jetzt mal so die Fakten über die Vonovia. Ja, Michael, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen über den historischen Aspekt von der Vonovia erzählen. Du hast dich ja da auch noch ein bisschen schlau gemacht.
Und zwar, es waren ja ehemalige Eisenbahnerwohnungen bzw. Werkswohnungen bis zum Jahr 2000 und die wurden dann alle veräußert. Einmal zur LEG, die hat den einen Teil gekauft von den Eisenbahnwohnungen von den 110.000 und 65.000 hat dann die Innington gekauft für einen günstigen Preis. So meines Wissens nach waren das 4 Milliarden D-Mark noch. Und auch die anderen Werkswohnungen hat die Innington, was schon erwähnt worden ist, günstig gekauft. Aber der Fakt ist, dass Innington nur gekauft hat, aber nicht instand gehalten hat, die Wohnung, so dass mit der Zeit in den Wohnungen immer mehr Schimmel entstanden ist, Feuchtigkeit in den Wohnungen eingetreten ist oder in den Kellerräumen. Ratten hatten wir ständig im Keller. Und auch, wir haben speziell in unserem Objekt in der Wallauer Straße 2 bis 6D haben wir auch einen Kinderspielplatz gehabt. Der ist etwa bis zum Jahr 2006 hat er bestanden und dann sind immer mehr Geräte abgebaut worden, weil sie den Standards nicht mehr entsprochen haben oder durchgerostet waren und sie haben alles beseitigt und einen dreckigen Sand hinterlassen. Es wurde nichts Neues hingebaut. An den Beleuchtungslampen, an den Pfosten waren dann ab und zu auch Aufkleber zu lesen. Vorsicht Rattengift, also wo die Kinder rumspielten. Ja, und dann hatten wir, also Freunde und ich hatten dann mit, also da relativ viele Kinder da in dem Hof waren, mit denen versucht, ein bisschen mit Trommeln und so Musik zu machen für einen neuen Spielplatz und hatten dann auch Unterschriften gesammelt. Das waren dann so die ersten Aktionen auch mit den Mietern, Unterschriften gesammelt für einen neuen Spielplatz. Und auch, es ging auch um die Müllfrage, dass da den Hausmeister, der wurde auch von Ennington abgeschafft, der vorher auch in dem Wohnblock gewohnt hat, wo dann auch alles noch in Ordnung war und Mängel aus Wohnungen auch beseitigt worden sind sofort, was alles abgeschafft worden ist. Es wurde diese Frage von Mängel in Wohnungen, Hausmeistertätigkeit, wurde alles extern verlagert, also über Firmen. Und heute machen das Objektbetreuer, die viel zu viel am Hals haben, so dass das gar nicht erledigt werden kann, alles gut. Zu dem Spielplatz, wie gesagt, haben wir dann Unterschriften gesammelt. Da haben von den 100 Mietern 74 unterschrieben, dass da endlich ein neuer Spielplatz hin soll und diese Müllfrage endlich mal geklärt wird. Da gab es dann ein Antwortschreiben nach 4 Wochen, wo ich nur das Ende vielleicht lesen wollte, wo sie also sind gar nicht auf den Spielplatz eingegangen, sondern lediglich die Müllfrage, das ist die Frage bei den Mieter selber, die müssen das selbst beseitigen. Der Objektbetreuer kann das zwar unterstützen, aber hauptsächlich müssen das die Mieter machen und dann schreiben sie halt, wenn alle Nachbarn sorgsam ihr Umfeld umgehen, kann man sich dort mit einigen Anstrengungen eine Wohlfühlzone schaffen. Dies haben sie auch schon durch ihre vorbildliche Aufräumaktion bewiesen. Da haben wir mit Kindern den Hof sauber gemacht, ja. Und dann schreiben sie weiter, wir hoffen, Herr Martis, Ihre gemeinschaftliche Anfrage voll und ganz zu Ihrer Zufriedenheit so beantwortet zu haben. Auch uns ist es sehr an einem harmonischen Zusammenleben innerhalb der Hausgemeinschaft gelegen. Die Kundenzufriedenheit steht für uns im Vordergrund. Über die Zusammenarbeit mit Ihnen freuen wir uns und bedanken uns im Voraus. Das war also im September 2015. Und dann kam das Schreiben von Vonovia, diese Modernisierungsankündigung im Oktober. Ja, und da gab's kurz davor gab's noch eine kleine Mieterversammlung von Seiten Vonovias, wo nur die Alteisenbahner eingeladen worden sind, von denen lediglich nur 5 kamen, 16 wurden eingeladen. Ich gehörte auch nicht dazu, obwohl ich auch zu dem Personenkreis eigentlich gehörte, hatte aber keine Einladung bekommen. Sie konnten es nicht begründen, warum es so war. Bin aber trotzdem hingegangen, weil ich das mitbekommen habe. Und da haben sie das auch mit den Aufzügen dargestellt, dass da Aufzüge an 3 Eingängen angebaut werden sollen, wo bis zur Mieterhöhung von 300 Euro monatlich dann auf diese Mieter zukommen. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen hier keine Aufzüge haben in diesem Hof. Erstmal ästhetisch sieht das total bescheuert aus. Und zweitens diese Mieterhöhung, also keine Billaufzüge, keiner ist da behindert, der einen Aufzug benötigt. Und wir wollen das nicht. Ja, und wir Eisenbahner, wir haben da ein Stück Mitbestimmungsrecht. Und unserer Auffassung nach sind auch Aufzüge Luxussanierungen. Und Luxussanierungen ist in unserem Fall ausgeschlossen. Weil wir haben da besondere Schutzverträge als Alteisenbahner. Aber Vonovia sagt, der Vorstand will das so. Und das wird auch so umgesetzt. Also auf der einen Seite wird bestimmte Mitbestimmung zugesagt, Luxusmodernisierung ausgeschlossen. Aber wenn Vorstand das will, wird es trotzdem durchgesetzt. Also von wegen Demokratie kann man abhaken.
Wurde da auch vielleicht von der Seite der Vonovia und auch von den Mietern auch das persönliche Gespräch gesucht? Also es ist ja immer so, natürlich immer den Briefverkehr, das ist natürlich immer sehr unpersönlich und wurde auch schon mal versucht, irgendwie da irgendjemanden einzuladen oder irgendwie mal versucht, mit denen persönlich in Gespräch zu kommen? Oder geht das überhaupt gar nicht?
Naja, man kann ja dann diese Servicestelle, es gibt ja nur eine Nummer, es gibt diese Servicestelle in Bochum, wo dann tausende Leute da, was weiß ich, beschäftigt sind.
Das ist übrigens eine Servicestelle, um das nochmal kurz zu erwähnen, das ist eine Servicestelle, die ist ja für ganz Deutschland. Also das heißt für alle Wohnungen, die Vonovia besitzt in ganz Deutschland, diese 370.000, ist es eine sozusagen Servicenummer für alle Wohnungen sozusagen.
Als Beispiel hatte ich dort angerufen und hat das mit der energetischen Sanierung, was ja auch passieren sollte, energetische Sanierung, da stand im Anschreiben drin, dass man die Hälfte an Energiekosten einspart, aber das sind aber nur dann 15 Euro im Monat, aber eine Mieterhöhung von 150 Euro draufkriegt, also das Zehnfache. Und da habe ich gesagt zu dieser Servicestelle, beziehungsweise es war dann noch eine Sachbearbeiterin, das steht doch in keiner Relation dieser Mieterhöhung zu dem, was man einspart. Da hat sie ganz einfach gesagt, wenn sie nicht passt, müssen sie sich was anderes versuchen.
Ja, also es ist also doch trotzdem nicht immer dann wahrscheinlich einfach der Kontakt dann mit der Vonovia.
Oder andere Beispiele, also viele haben ja diese Probleme, was ich schon geschildert habe, so historisch schon mit dem Schimmel, der immer mehr zunahm. Sie rufen halt an, ja, wir kümmern uns drum, passiert nichts. Mhm. Rufen wieder an, ja, ich habe vor 14 Tagen schon mal angerufen, Sie wollten doch vorbeikommen, ja. Passiert aber nichts, ja. Und dann haben andere Nachbarn gesagt, also Bewohner untereinander so zu der Servicestelle dann gesagt, mein Nachbar, der ist Marokkaner, der hat auch Schimmel in der Wohnung. Marokkaner brauchen nicht zu glauben, was sie sagen von der Servicestelle. Also man könnte das Rassismus nennen. Also der Mieter, den das betroffen hat, der hat auch zurückgeschrieben entsprechend und der will eine Entschuldigung verlangen. Das ist letztes Jahr passiert. Dann gibt's Wohnungen, da sind Rohrleitungen kaputt gegangen, muss man natürlich die Wand aufmachen, weil es Ablaufrohre sind und werden dann notdürftig repariert, aber die Wand wird offen gelassen, wird eine Mülltüte drüber gehängt. 2 Jahre, durchaus bleibt immer offen. Rufen Sie mal an, was ist denn, dann wird das zugemacht, ja, wir kümmern uns drum. Kommt keiner. Also das sind so typische Beispiele, was bei Vonovia passiert. Es ist nicht nur bei unserem Wohnblock so, das ist generell so. Das hört man überall, dass da Reparaturen nur notdürftig gemacht werden oder nachlässig. Oder bei manchen wird es gemacht, bei anderen nicht. Und beherrscht man die deutsche Sprache nicht so sehr, dann hat man schon sehr Nachteile.
Besteht da Kontakt zu anderen Wohnblocks oder zu anderen Bewohnern, die jetzt nicht in dem Wohnblock wohnen, die auch Vonovia der Vermieter ist, der Mieter?
Ja, also in ganz Frankfurt ist ja, die ganzen Eisenbahnerwohnungen gehören ja Vonovia, die vorher auch Ennington hieß. Ja, und die haben alle das gleiche Problem. Also. Und diese Modernisierung, die sie jetzt bei uns machen wollen, das soll ja Beginn sein für weitere ganz gleiche Sanierung. Also Aufzüge sollen jetzt überall dran gebaut werden. Dachgeschoss wird ausgebaut. Wir haben jetzt zurzeit noch eine Kaltmiete von 5,50 Euro. Und das Dachgeschoss hat dann eine Kaltmiete von 13 Euro. Also mehr als das Zweifache, was sie an Kaltmiete bezahlen. Und das passt das Klientel auch schon gar nicht, was dann oben einziehen wird. Da habe ich gesagt, da ist doch keiner, der das sich da leisten kann. Naja, da sollen ja auch andere Mieter rein. Und da ist jetzt doch auch keiner behindert. Ja, da sollen alte Leute rein, sagen die. Und ja, wer soll denn da einzieht? Wenn Kinder im Hof spielen, machen da ständig Lärm. Welche alten Leute, das geht ihnen doch auf den Sack. Ja, sie müssen weit denken, nach 30 Jahre weiterdenken. Ja, da kann man auch die Aufzüge weglassen. Ja, sie wollen nicht nochmal ein Gerüst aufbauen. Die wollen das jetzt schon dran bauen. Nee, das wollen wir nicht. Solche Diskussionen laufen halt.
Und dann hast du so jetzt auch so ein bisschen erzählt über die Geschäftspolitik der Vonovia. Kannst du vielleicht da nochmal was Genaueres dazu sagen? Also ich meine, ist es jetzt wirklich so, dass die jetzt nur versuchen, da Profit maximieren zu arbeiten? Oder wie siehst du das?
Also mit dieser Ankündigung, da haben sie ja bei diesem Mietertreffen, also wo sie die Mieter eingeladen hat, wo die fünf Leute noch waren, da hatten sie auch gesagt, dass sie außen diese Wärmedämmung machen und diese Aufzüge anbauen, aber innen machen sie nichts, weil das wurde ja davor gebracht, dass es Schimmel in der Wohnung, das sind undichte Sachen und so, das müsste ja auch gemacht werden. Nein, das ist eine andere Baustelle, das machen wir nicht. Das haben wir natürlich den anderen Mieter gesagt, was da verkündet worden ist, mit der entsprechenden Mieterhöhung, die dann auch in jedem Anschreiben drin stand, zwischen 130 und diese 300 Euro. Und da haben natürlich zu Recht die Mieter gesagt, das geht gar nicht. Also da zahlen wir keine Mieterhöhung. Und da haben wir eine Unterschriftenliste entsprechend erstellt. Keine Mieterhöhung, Ablehnung dieser Luxussanierung und Modernisierung. Mhm. Und sowie sofortige Instandsetzung dieser heruntergekommenen Wohnungen. Als wir die eingereicht hatten, diese Unterschriften, hatte ich sofort einen Anruf bekommen von Vonovia, von den Regionalleitern. Und haben so ganz fröhlich gesagt, hallo Vonovia, da muss ja eine Irritation vorliegen. Welche Irritation? Sie haben doch mein Schriftstück da gelesen, was wir eingereicht haben. Ja, schon, aber wir müssen Ihnen mal sprechen. Ja, was denn? Ja, wir müssen, lassen uns mal treffen, wir müssen da mal drüber reden. Und dann habe ich natürlich den Mieterschutzverband noch dazu genommen und haben uns dann in den folgenden Tagen getroffen. Und dann haben sie gefragt, was wir für ein Problem hätten. Und da habe ich das mit den Wohnungen, wie es in den Mietwohnungen aussieht, habe ich da kurz geschildert. Dann haben sie sofort eingelenkt. Also sie hatten schon ein fertiges Konzept. Ja, ja, das bringen wir schon in Ordnung. Wir hängen da Listen aus. Und da könnte ich alle Mieter eintragen, die ganzen Mängel und so. Also es war schon, man hat gemerkt, es war vorbereitet, ja.
Also das war das jetzt, was jetzt auch vor circa einem Monat oder anderthalb Monaten, da gab es ja jetzt die erste sozusagen Pressekonferenz, wo ihr da vor dem Wohnblock da die Presse eingeladen habt, aber auch die Mieter, die dort in diesem Wohnblock gewohnt haben. Und das kam dann so zustande.
Das war noch knapp davor. Also zwei Tage später kam die Presse. Da hat der Bauleiter auch noch einen Deckel gekriegt, also von der Vonovia, vom Vorstand. Das hat ihm auch nicht so sehr gefallen. Also nächstes Mal kannst du ja Bescheid sagen, wenn da die Presse kommt und so. Ja, also,
Aber es hat doch schon für großes Aufsehen erregt, dann, dass da die Presse gekommen ist, ne?
Aber ist jetzt der Punkt, was ich jetzt noch dazu sagen wollte. Also an dem Punkt haben sie eingelenkt, aber in Frage der Mieterhöhung, nein, das bleibt. Auch die Aufzüge bleiben. Und war zwar, ja, da haben sie zwar so mündlich zugesagt, dass sie die hohen Mieten um 100 Euro kappen, aber das war nur so gesagt worden. Also das ist nichts schriftlich. Und deswegen haben wir trotzdem die Pressekonferenz, das Pressetreffen aufrechterhalten, wo auch hessisches Fernsehen dabei war. Und da haben also ganz lebendig die Mieter erzählt, welche Zustände in Wohnungen bestehen. Und da ist auch das Fernsehen in die Wohnungen auch reingegangen und hat da gefilmt entsprechend und haben es dann auch über das Fernsehen übertragen. Also das war eine ganz gute Sache. Da sind auch die Mieter von sich aus rausgekommen. Und die waren ja auch wütend. Also die wollten das jetzt endlich mal öffentlich machen, dass da was passiert.
Wie war denn so die Resonanz danach? Also gab es dann nochmal mehr Gespräche mit der Vonovia? Wie ich das verstanden habe, hast du ja gesagt, dass sie jetzt so eine Liste ausgehängt haben und dass dann so die Leute dann ihre Probleme oder ihre Mängel aufschreiben können.
Naja, das war ja das eine. Das muss man gucken, wie es umgesetzt wird. Die Listen sind jetzt eingesammelt worden, die Mängellisten. Mhm. Und jetzt sollen ja daraus Aufträge entstehen. So ist der Plan. So ist die Zusage. Aber die Mieterhöhung bleibt erstmal. Weil das ist ja das Entscheidende. Die wollen ja.
Okay, also die Mieterhöhung bleibt. Also das ist sozusagen sicher erstmal.
Ja, weil die ganzen Aktionäre spekulieren auf Mieterhöhung. Das steht ja auch in diesen ganzen Finanzblättern drin. Das ist das Entscheidende. Die Mieterhöhung. Deswegen geben die da nicht so leicht nach. Und sie werden da auch nicht ganz verzichten, die Mieterhöhung. Kann sein, dass wir noch was erreichen. Wir werden auch weiter kämpfen. Aber es geht auch um die Aufzüge. Die müssen von der Stadt genehmigt werden. Die sind bis heute noch nicht genehmigt, meines Wissens nach. Und da werden wir auch noch einen Kampf führen und durchaus mal in die Stadt gehen.
Ihr seid also, das heißt, ihr versucht euch auch immer noch weiter zu organisieren und zu vernetzen. Wahrscheinlich auch mit anderen Wohnblocks von der Vonovia.
Ja,
aber auch natürlich intern. Wie läuft das da?
Also wir hatten da vor drei Wochen eine Demonstration gemacht durch das Gallus, um auch ABG-Mieter mitzunehmen, wo es nicht nur um unser Wohnblock geht, sondern allgemein gegen weitere Mieterhöhungen und für Erhalt von bezahlbaren Wohnungen. Und ja, das wollen wir auch öfters noch machen. Wir tun auch Kinder mit aktivieren, also die Kinder von dem Wohnblock, die mit Trommeln dann rumziehen und so. Das macht denen ja auch Spaß, gegen Mieterhöhungen zu agitieren. Also da wird noch was kommen. Also es waren ja die letzte Aktion, die wir gemacht haben.
Also das heißt, ihr habt ja jetzt auch diese Demo gemacht. Vielleicht kannst du da noch mal kurz von berichten. Die war ja vor einer Woche.
Ja, also da war vielleicht ein bisschen, sagen wir, das Osterloch gewesen. Da waren einige in Urlaub gewesen und leider auch einige erkrankt. Da waren wir jetzt nicht viele. Aber trotzdem kommt diese Sache gut an. Wir haben da mit Musik und so sind wir durch die Straßen gezogen, durch die Frankenallee und durch die Idsteiner Straße und versucht, weitere Mieter zu gewinnen. Und die Mieter waren erstmal, sind zwar jetzt nicht mitgegangen, aber die fanden das eine gute Sache und dass sich was bewegt in Sachen Mieterhöhung. Weil im Gallus ist ja das Problem mit diesem blöden Europaviertel. Das drückt ziemlich gewaltig auf unsere Mieten, die hochgedrückt werden, unabhängig jetzt von dieser Modernisierung, was jetzt bei uns passiert.
Also macht sich das doch bemerkbar, so im Vergleich jetzt, im Gegensatz jetzt, was die Stadtpolitik ja sagt, dass sich das ja kaum darauf auswirken wird, ist ja in dem Fall ja dann nicht ganz richtig.
Ja doch, also dieses Europaviertel gehört ja mit zum Gallusviertel.
Ja.
Und somit fließt das auch in den Mietspiegel mit ein.
Ja.
Und damit treibt es die Mieten auch hoch, auch in dem alten Gallusviertel. Und rundherum werden auch im alten Gallusviertel Neubauten gebaut, die natürlich hochpreisig sind.
Das ist nicht nur im Europaviertel, das ist richtig.
Im Altgallus auch.
Genau. Ja, dann viel Erfolg dann noch bei dem weiteren Kampf sozusagen, den ihr da wirklich dann noch fechten müsst.
Ja, das geht ja bis zum April 2017. Also haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, und noch was zu tun wahrscheinlich.
Ja.
Und man darf auch gespannt bleiben, wie sich das auch weiter wahrscheinlich entwickeln wird. Ne?
Ja, das Ergebnis ist noch offen.
Ja.
Seien wir gespannt.
Ich, ja.
Ich weiß auch nicht, was rauskommt, aber ja. Es ist spannend für beide Seiten.
Ja. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses Gespräch, Michael.
Ja,
und
danke.
Weiß ich, gibt es da irgendwie E-Mail-Kontakt oder sowas oder irgendeine Internetseite? Wahrscheinlich nicht.
Nein, Internetseite nicht.
Aber man kann euch wahrscheinlich auch einfach vor Ort in der Wallauer Straße 2-6, das ist ja da, wo du auch ja wohnst, und da kann man euch bestimmt ja auch irgendwie antreffen, falls doch irgendwie Leute es gibt, die sich dafür auch interessieren und euch unterstützen möchten.
Ja, ich könnte eine Festnetznummer vielleicht durchsagen. Da ist ja mit Anrufbeantworter, da kann man drauf quatschen.
Ja, wie du willst.
Ja.
Sag doch mal durch.
Also 069-730-185. Also wer mehr darüber wissen will, kann sich gerne da melden bei mir. Ich melde mich auch gerne zurück.
Ja, danke dir dann für dieses Gespräch. Und mach dir noch einen schönen Tag. Gell?
Ja, danke. Tschö.
Das HBS-Magazin ist immer mittwochs zu hören auf Radio X 91.8. Und wir machen hier weiter mit Projekt Shelter. Ich habe hier die Anna, Alma eingeladen. Nicht Anna, sondern Alma.
Alma, genau.
Hallo Alma.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Finde ich auch.
Im Studio 1 auf Radio X. Und wir wollen jetzt ein bisschen über Projekt Shelter erstmal allgemein sprechen. So, was macht eigentlich Projekt Shelter? Die sind jetzt schon so lange hier, was heißt so lange, seit anderthalb Jahren fast.
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 Ein Viertel.
Ein Viertel, ja. Hier in Frankfurt aktiv und setzen sich für Migranten in Frankfurt ein. Und setzen sich ja auch für ein selbstverwaltetes Zentrum ein.
Genau.
Und jetzt wollen wir mal so einen Rundumschlag machen, was so eigentlich in den letzten Jahr so passiert ist und auch dieses Jahr natürlich.
Ja, also es hat angefangen im Dezember 2014, war das ja dann schon, genau. Einfach weil die Not von obdachlosen MigrantInnen in Frankfurt immer offensichtlicher wurde, haben sich Einzelpersonen, die in verschiedenen Zusammenhängen organisiert sind, zusammengetan, um Schlafplätze privat zu suchen. Aber auch bei Institutionen und autonomen Räumen in Frankfurt. Daraus ist dann circa 2 Monate später eine Gruppe entstanden, die das versucht hat, so ein bisschen organisierter zu gestalten und durchzuführen. Und daraus und in Gesprächen mit Menschen, die selbst betroffen sind von Obdachlosigkeit hier in Frankfurt und die diesen diskriminierenden Strukturen ausgeliefert sind, die hier herrschen, also auch nicht nur in Frankfurt, aber die hier natürlich auch offensichtlich und spürbar sind, mit ihnen zusammen haben wir überlegt, was kann man denn machen, was brauchen wir eigentlich am dringendsten oder was brauchen die Menschen. Und klar wurde, es muss eine politische Lösung gefunden werden. Wir wollen ein Zentrum errichten in Frankfurt, das alleine natürlich auch nicht die Not von allen obdachlosen Menschen hier lindern wird, aber wo einfach verschiedene Strukturen zusammenkommen können und besser vernetzt an dem Problem arbeiten können. Und angefangen hat das Ganze mit einer Petition. Also wir haben sehr konventionell und niedrigschwellig, wenn man so will, begonnen, haben unsere Petition gestartet und dann bis zum Einreichdatum ungefähr 8000 Unterschriften gesammelt, bisschen mehr sogar. Genau, und haben verschiedene Aktionen gemacht so in den letzten Monaten, bis hin halt zu 2 Hausbesetzungen, die letzte jetzt im Februar. Hat sich alles gesteigert über die Monate. Not ist nicht weniger, nicht geringer, eher im Gegenteil geworden, sowohl spürbar für uns als Projekt und als Aktivistinnen, als auch vor allem für die Menschen. Die wir unterstützen, die aber auch selbst aktiv sind in unserem Projekt. Ich muss mich unterbrechen, wenn ich zu lange rede.
Nee, also auf jeden das ist Fall. Genau richtig. Also im Endeffekt es ist ja das, was du gerade erzählst. Also ihr seid gewachsen, ihr seid kümmert euch um immer mehr Migranten auch, die immer zu euch stoßen, die wahrscheinlich über Hörensagen immer wahrscheinlich zu euch stoßen.
Ja, nicht nur. Also es werden sogar Leute von anderen Institutionen, also namhaften, finanziell geförderten Institutionen zu uns geschickt. Also sowohl von der Caritas als auch von der Obdachlosenunterkunft im Ostpark. Wir haben schon öfter gehört von Mitarbeitern aus der Rudolfstraße im Bahnhofsviertel, dass sie Leute zu uns schicken, also zu unserem Plenum schicken, was öffentlich ist, das eine, was einmal die Woche stattfindet. Genau, also es ist einmal Hörensagen, wie du schon gesagt hast, aber man spürt einfach, dass in dieser Stadt es ein Problem gibt mit Obdachlosigkeit und auch mit vor allem mit Menschen, die hermigriert sind, für die offiziell niemand zuständig ist, für die sich auf jeden Fall die Stadt nicht zuständig fühlt. Und das ist ein Problem, was man eigentlich nicht mehr wegleugnen kann. Und wir machen einfach nur darauf aufmerksam.
Da habt ihr jetzt in den letzten Wochen, Monaten viele verschiedene Aktionen gemacht, also von Flohmarkt bis
Flohmarkt?
Ja, ihr habt da auch mal irgendwie Flohmarktstände gehabt und sowas, habe ich mal gehört.
Ja, wir haben eine große Demo organisiert, letztes Jahr im Juni. Da sind 1700 Leute zu diesem Thema auf die Straße gegangen. Neue Frankfurter Praxis, war der Titel, die Solidarität mit Geflüchteten wird konkret. Und wir haben ein Protestcamp organisiert auf dem Campus Bockenheim, immer zusammen auch mit anderen Initiativen. Also wir versuchen, gut vernetzt und immer besser vernetzt zu sein und haben viel Unterstützung und versuchen auch andere Projekte zu unterstützen. Haben eben dieses Protestcamp mit mehreren Gruppen auf die Beine gestellt, wo Workshops stattgefunden haben und wir schon mal einfach für die Öffentlichkeit einsehbar gemacht haben, was wir später in unserem Haus machen wollen. Also zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt und andere Sachen, andere Workshops.
Und dann hat sich ja im Endeffekt die Lage so weit zugespitzt, aufgrund der Situation der Migranten, dass ihr dann auch im Endeffekt Häuser besetzt habt.
Ja, genau. Also wir haben immer gesagt, wir haben ja im Winter begonnen, weil im Winter natürlich die Situation am schlimmsten ist und am wenigsten auszuhalten. Die Stadt bietet einen Kältebus und die B-Ebene eine Hauptwache und wir sagen eben oder sagen schon lange, es ist nicht ausreichend. Und deswegen haben wir gesagt, also wir haben quasi Ultimaten gestellt, haben gesagt, der Winter kommt wieder und wir können es nicht nochmal durchziehen. Die Leute können es nicht nochmal durchziehen, es ist einfach zu gefährlich. Und deswegen haben wir das erste Haus am 10. Dezember besetzt von der AWG Frankfurt Holding, die uns leider nach 2 Stunden hat räumen lassen. Und das zweite Haus war sogar städtisch, wo man ja schon meinen könnte, dass da vielleicht es irgendwie sogar Chancen gibt, da die Stadt ja immerhin verantwortlich ist für die Situation. War aber nicht so. Wir wurden auch dort geräumt. Das war jetzt genau im Februar.
Und da besteht ja wohl auch eine Diskussion wohl auch mit der Stadtpolitik. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was drüber erzählen, wie sich so die Stadt verhält, die einzelnen Parteien oder die Fraktionen.
Ja, also es war auch ein Prozess so über das letzte Jahr. Gegipfelt hat er eigentlich, als wir nach der Hausbesetzung, also muss man dann auch sagen, wird oft von Seiten der Politik behauptet, das wäre ein Fehler gewesen, sehen wir nicht so, da auch die Reaktionen eben nach der Hausbesetzung überhaupt erst wirklich bemerkbar wurden, also von den Politikerinnen. Die sind auf uns zugekommen danach und wir waren dann in 2 Ausschüssen, also beziehungsweise auf uns zugegangen, ist auch zu viel gesagt, es gab Gespräche, erste Gespräche, offiziellere, und wir waren in 2 Ausschüssen, im Planungs- und im Sozialausschuss von der Stadt Frankfurt, und die Linke hat einen Antrag für uns eingebracht, für unser Projekt und für die Unterstützung dessen, und ja, die Anträge wurden 2-mal abgelehnt. Seitdem gibt es immer wieder private Gespräche mit einzelnen Vertreterinnen der Stadtpolitik. Und genau, jetzt waren ja auch Kommunalwahlen. Das heißt, seitdem ist jetzt irgendwie nichts passiert, weil Wahlkampf war und da wurden auch Versprechungen gemacht. Was jetzt tatsächlich auch umgesetzt wird von der neuen Regierung, das gilt es noch abzuwarten. Das wissen wir bisher noch nicht.
Das heißt, man darf da gespannt bleiben, sozusagen. Ja. Dann, bevor wir jetzt gleich über das Straßenfest, was dann morgen stattfinden wird, und auch über die Situation der einzelnen Migranten, die dort da wohnen oder gewohnt haben, wollen wir gleich erst nochmal ein Lied hören. Rebecca Lane mit Politicamente Incorrecta. Wir haben hier jetzt schon den ersten Teil von über Projekt Shelter gesprochen. Das war ein kurzer, knackiger Rundumschlag, den wir da gemacht haben, gell?
Ich hab genickt.
Ja. Und genau, und jetzt kommen wir schon auch zum nächsten Teil. Wir wollen ein bisschen über die Gutleutkirche sprechen. Da gab es 2012, hast du eben gerade gesagt, 2013, wir wissen es nicht so genau.
Ich glaube, es war 2013.
2013 sind dort Migranten untergekommen, die sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge. Mhm. Und haben dort gewohnt und sind dann aber umgezogen.
Ja, genau. Es waren ursprünglich mal in einem dieser Jahre, 2012 oder 2013, 22 Leute. Damals hat dieses Wir für 22 eingefangen, von Menschen aus der Kirche, aber auch aus dem politischen Umfeld. Genau, und also jetzt ganz grob gesagt. Und das wurde dann, hat sich so ein bisschen verschoben. Also die Menschen wurden aufgenommen, haben dort gewohnt, gelebt, wurden auch, also ja, die Frankfurter Zivilgesellschaft hat da auch am Anfang viel mitgewirkt und gespendet und Angebote gemacht und so weiter. Teachers on the Road waren damals auch natürlich mit am Start. Und die Kirche hatte nicht den Anspruch, politisch etwas zu verändern für die Leute, die dort gewohnt haben. Die haben von Anfang an klar gemacht, wir sind, ja genau, wir funktionieren, ja, wir suchen keine Lösung, wir wollen einfach nur hier jetzt im Ist-Zustand helfen und behilflich sein und die Situation verbessern, wussten aber nicht so genau, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Also der Begriff Flüchtling oder auch ist ja sehr verwaschen. Also oftmals, also Menschen verstehen auch was anderes darunter. Manche sprechen vom offiziellen Status, vom rechtlichen Status und manche sprechen eben von jemandem, der geflohen ist. Und für die Kirche war am Anfang nicht so richtig klar, dass die Situation der Menschen eben eine ist, wo ihnen niemand eigentlich hilft, also wo sie vor Gesetz keine Ansprüche haben in Deutschland, weil die meisten von ihnen eben einen Status in einem anderen europäischen Land haben, zum Beispiel in Italien, deswegen auch Lampedusa-Flüchtlinge ein bisschen verallgemeinert ist, aber hat sich so etabliert.
Das heißt, auch die meisten Leute, die dort gewohnt haben oder wohnen, kommen, also sind über dann Italien dann hergekommen.
Ja, und nicht nur, also viele auch über Spanien oder über Griechenland, aber das Problem ist halt immer die Zuständigkeit, also was ja auch, also Dublin, Stichwort Dublin 2 oder jetzt Dublin 3 Verordnung, dass eben das Land, das als erstes betreten wurde in Europa, für die Person zuständig ist und nur dort auch ein Asylantrag gestellt werden kann. Und genau, und das sind eben halt vor allem diese genannten Länder. Ja, bei vielen gibt es auch nochmal eine andere Situation, weil sie zum Beispiel, weil sie offiziell zum Beispiel aus Ghana kommen, was ja ein sicheres Herkunftsland ist, aber eigentlich in Libyen gelebt haben und dort auch waren, als der Krieg ausgebrochen ist. Also es ist natürlich individuell unterschiedlich, aber Fakt ist, dass die überwiegende Anzahl der Leute hier in also nicht arbeiten darf, weil sie zum Beispiel die 5 Jahre, die man arbeiten muss und Steuern gezahlt haben muss, noch nicht voll haben in einem anderen EU-Land und dann halt legal sich quasi aufhalten können, aber überhaupt keine Zukunft, keine Perspektive haben, weil sie nicht arbeiten können. Da gibt es auch Möglichkeiten, da zu unterstützen, aber das ist eben auch unterschiedlich von Fall zu Fall. Und ja, die Kirche hat irgendwann festgestellt, dass es eigentlich quasi, naja, also das ist quasi, dass viele Menschen eben perspektivlos sind, die in ihr wohnen, also in der Kirche gewohnt haben, in der Gutleutkirche, und hat eigentlich irgendwann aufgegeben, so kann man es eigentlich sagen. So. Und ja, da sind viele Sachen passiert und da wurden auch viele Versprechungen gemacht und dann wurden damals schon Leute Folge untergebracht sozusagen. Ein Teil war dann in Schwanheim zum Beispiel. Es war aber auch alles inoffiziell. Und ein Teil der Menschen wurde dann eben in der Rotteckstraße Nummer 16 untergebracht. Viel passiert schließt zum Beispiel mit ein, dass auch Menschen nicht mehr aufgenommen wurden, die zum Beispiel über einen zu langen Zeitraum aus Sicht der Kirche ausgereist sind, weil sie eben sich um ihre Papiere kümmern mussten, zurück nach Italien mussten oder so, um dort eben ihren Aufenthalt zu verlängern. Durften dann eben nicht mehr zurück. Ja, teilweise haben wir auch, also wir sind noch schon länger, schon selber länger Kontakt, haben teilweise dann auch Leute untergebracht, die nicht mehr von der Kirche aufgenommen wurden. Und genau, und dann wurde eben, und 19 Menschen waren es dann, glaube ich, letztes Jahr im Mai in der Rotteckstraße untergebracht. Und die Unterkunft hört jetzt eben auch auf. Also eigentlich...
Aus welchem Grund hört die auf? Also was ist da so der Hintergrund?
Also wenn man es ganz hart formulieren würde, könnte man sagen, die Kirche hat einfach keine Lust mehr, Geld zu bezahlen für die Leute und möchte jetzt lieber Profit machen mit dem Haus, was eigentlich in einem ganz guten Zustand ist. Deswegen sollen die Leute ausziehen. Und es ist gerüchteweise eigentlich auch offiziell wird gesagt, da sollen syrische Familien untergebracht werden. Ich habe heute erst auch wieder gehört, also es wird eben auch viel erzählt, so gemauschelt ein bisschen, dass es eigentlich nur eine Familie ist, die dort untergebracht werden soll. Und ja, also unsere Forderung ist eigentlich, dass die Menschen dort bleiben können, dass sie nicht auf die Straße gesetzt werden und dass die syrischen Familien oder die Menschen, die sozusagen gerade offiziell registriert hier sind, dort auch wohnen können. Und
was passiert dann mit den Leuten? Also die haben ja dort dann eine gewisse Zeit ja in diesem Haus ja gewohnt oder sind untergekommen über die Kirche und die sollen jetzt einfach so auf die Straße gesetzt werden?
Mhm. Also es ist immer schwierig, irgendwie einheitlich oder wirklich wasserdichte Informationen zu bekommen. Wir wissen alles, was wir wissen von den Leuten selbst, die dort wohnen, von denen auch einige bei Project Shelter selbst organisiert sind. Was mit denen passieren sollte, war die ganze Zeit unklar. Und das war auch das, was die Leute am meisten beschäftigt hat. Werden wir reuntergebracht? Werden wir einfach auf die Straße gesetzt? Was machen wir? Wir können hier nicht arbeiten. Die meisten verdienen eben ihr weniges Geld mit Flaschen sammeln. Und genau, also was die Kirche auf jeden Fall gemacht hat, was sie auch schon in der Gutleutkirche gemacht hat, was ich ziemlich perfide finde, ist, dass sie Menschen Geld angeboten hat, wenn sie das Haus verlassen. Muss man dazu sagen, dass es Beträge sind, die nicht lange helfen, also nicht lange kein Überleben sichern.
Kannst du was über die Beträge sagen?
Also es kommt eben darauf an, wie lange ein Mensch aushält. Also wenn man sofort geht, dann sind es vielleicht, ich weiß nicht, wie es in der Gutleutkirche war, aber ich habe hier, hat es rangiert, jetzt in dem Fall Rotteckstraße, zwischen 1.000 und 3.000, was ich so gehört habe. Und dann kommt es eben darauf an, wenn Leute ein bisschen hartnäckiger sind, konnten sie den Preis in die Höhe treiben. Bedingung ist aber, dass sie eben, eigentlich ist die Bedingung auch, dass sie zum Bahnhof gehen und sich eine Fahrkarte nach Italien oder eben in die anderen Länder.
Von ihrem eigenen Geld, was sie dann bekommen haben.
Ja, von dem Geld, genau, was sie dann bekommen haben. Und Fakt ist, was man dabei, also oft ist eben die Argumentation, du hast doch einen Status in Italien, geh doch dahin zurück, da das Land ist doch für dich zuständig und so weiter und so fort. Da gibt's aber einfach, es gibt in Italien jetzt als Beispiel noch weniger eine Perspektive als hier. Also das Sozialsystem ist quasi nicht vorhanden. Es gibt scheinbar bessere Obdachlosenunterkünfte, aber es gibt keinen Flaschenpfand und es gibt keine Möglichkeit und es gibt keine Jobs und der Rassismus ist noch viel stärker ausgeprägt als hier. Also da habe ich schon die schlimmsten Geschichten gehört.
Kannst du ja mal eine Geschichte anreißen, um vielleicht einfach mal so ein Bild zu bekommen. Wie ist das?
Rassismus meinst du?
Ja.
Ich habe oft gehört, dass Menschen, die schwarz sind, keine Auskunft erteilt wird auf der Straße zum Beispiel, dass wenn sie irgendwas wissen wollen oder ja, dass man einfach nicht mit ihnen spricht, also vor allem im Norden.
Also auch in der Öffentlichkeit ist es wohl so, dass die da wenig Hilfe da erfahren?
Genau, also es ist einfach, das Gängige, was wir hören, ist einfach, dass es das Leben in Frankfurt schon viel ausbehaltbarer ist, weil Frankfurt nun mal immer noch eine internationale Stadt ist und eine Stadt, in der einfach auf relativ engem Raum extrem viele Menschen unterschiedlichsten Backgrounds zusammenleben und es auch eigentlich gut funktioniert. So, und es war es ja auch schon seit Generationen so in dieser Stadt. Und genau, und davon kann man einfach nichts sagen, also über die meisten italienischen Städte. Ist schon nochmal eine andere Situation.
Und jetzt wolltet ihr morgen ein Straßenfest machen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was sagen.
Genau, also wir haben ein schönes Programm. Wir wollten morgen in der Rotteckstraße beziehungsweise vor der Rotteckstraße ein Solidaritätsfest abhalten, weil die Situation uns natürlich schon lange beschäftigt und wir überlegt haben, was kann man da machen. Eine Sache ist, zu versichern oder sich zu bemühen, die Menschen unterzubringen, wenn sie obdachlos werden, sollten sie obdachlos werden. Eine andere Sache ist aber auch zu sagen, und das tun wir und das wollten wir morgen in der Öffentlichkeit tun, zu sagen, dieses Haus wäre sehr gut für uns geeignet. Wir sehen nach wie vor das Problem der Obdachlosigkeit für Migrantinnen hier in Frankfurt und wir sehen auch, dass sich niemand dafür zuständig fühlt, außer uns. Wir fühlen uns dafür zuständig. Wir haben in den letzten 14 Monaten die Verantwortung übernommen. Wir würden das auch weiterhin tun. Wir würden sogar einen Schritt weitergehen und sagen, wir suchen uns einen festen Ort dafür oder wir nehmen uns einen festen Ort dafür, ein Zentrum und wir bauen das auf und wir führen das weiter und wir bilden auch im Rahmen unserer Möglichkeit aus und wir gehen damit das Problem an. So, und wir öffnen anderen Initiativen die Türen und wir übernehmen damit eine Arbeit, die ja eigentlich andere machen müssten. So, also eigentlich eine Win-Win-Situation für die Stadt und in dem Fall wäre es auch eine Win-Win-Situation für die Kirche gewesen, weil sie damit auch, weil wir ihr das Problem abgenommen hätten und sie auch zeigen könnte, dass ihnen wirklich was an den Menschen liegt, die sie da betreut hat über die letzten Jahre und auch dass sie nicht nur Geld anbietet, um eine Problemverschiebung anzuregen, aber keine Lösung zu finden. Und dass sie nicht nur daran interessiert ist, die loszuwerden, die Menschen, sondern eben auch wirklich zu helfen.
Gibt es da, ich will nochmal kurz ein kleines Stück zurückgehen, gibt es da auch einen Dialog mit der Kirche? Also seid ihr da irgendwie im Gespräch mit ihnen? Oder?
Nö, also offiziell nicht. Und inoffiziell gibt es natürlich, also gibt es schon öfter kleinere, gibt es Gespräche mit Einzelpersonen, aber es sind eben auch Sie treten auch als Einzelperson auf. Also das wird ja auch, das erleben wir auch von Politikerinnen oder das kennt man auch an anderer Stelle von Polizistinnen zum Beispiel, dass ja immer in dem eben so auf die eigene Persönlichkeit verwiesen wird und den persönlichen beschränkten Handlungsspielraum natürlich auch Verantwortung abgegeben wird. Und ja, genauso im Fall der Kirche. Also wir hatten schon öfter Gespräche mit Einzelpersonen. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir nicht einfach zusagen könnten, dass wir die Menschen unterbringen, wenn die Kirche geschlossen wird. So viel wurde uns schon mitgeteilt. Alles andere, wann, was passiert, wo die Menschen hinkommen sollen oder dass man uns zu Treffen einlädt, zum Beispiel die stattfinden. Es finden ja Treffen zwischen den Bewohnerinnen der Rotteckstraße und der Kirche statt oder auch noch anderen Initiativen. Da werden wir nicht eingeladen, da will man uns nicht dabei haben. Und ja, möglichst, also die Informationslage soll möglichst unter der Decke gehalten werden.
Und dann ist jetzt morgen dieses Straßenfest. Gibt es da Uhrzeiten? Wer wird denn da sein? Gibt es da verschiedene Stände? Gibt es was zu essen? Wer kann kommen? Wer kann nicht kommen?
Also grundsätzlich sollen alle kommen, sind alle willkommen. Das Ganze hätte eigentlich stattgefunden oder wird stattfinden, hoffentlich. Also dazu muss man sagen, dass die Kirche jetzt, wo sie von dem Straßenfest erfahren hat, schnell reagieren konnte auf einmal. Also bisher war es natürlich auch immer fraglich, ob es eine Folgeunterkunft geben wird. Jetzt ist die Gruppe aufgeteilt worden und die letzten Menschen, die bisher eigentlich das Geld nicht nehmen wollten, sondern gesagt haben, wir bleiben, weil wir keine Perspektive haben, wenn wir dieses wenige Geld nehmen und damit weggehen aus Frankfurt, sind abgeholt worden und woanders hingebracht worden. Wo genau hin, wissen wir nicht. Es sind jetzt nur noch wenige Personen im Haus übrig und morgen früh soll der Rest auch verschwinden. Das bedeutet für uns, dass wir, also wir sehen es nicht als Erfolg an. Man könnte jetzt auch meinen, ja gut, die Menschen sind halt untergebracht. Jetzt ist alles gut. Wir sehen das eher kritisch, da erstens die Gruppe auch aufgeteilt wurde, zweitens wir keine Informationen haben, die Menschen selbst keine Informationen haben, wo sie hingehen und wie lange. Das bedeutet natürlich auch für den politischen Kampf, dass das vereinzelt wird und das unsichtbar gemacht wird und dadurch natürlich die Aufmerksamkeit geringer wird. Das war natürlich, da hatte die Rotteckstraße als ein Haus mit einer Gruppe natürlich noch ein größeres Potenzial. Auch für uns als Project Shelter eben mit der Forderung danach, dass wir die Verwaltung übernehmen könnten. Ja, und jetzt ist die Situation so und wir versuchen das Beste draus zu machen, zusammen mit den Leuten, die eben jetzt noch dort sind und die auch bei uns in der Gruppe sind. Und ja, und das Fest wird zu 99% morgen im Klapperfeld stattfinden von 15 bis 22 Uhr. Es spielen mehrere Bands, hoffentlich Eva Simonis, wenn sie wieder gesund ist, ansonsten Borgernine, Fellas Kingdom, Formel Free, Drum und Trümmer und jemanden vergessen. Ich will auf gar keinen Fall jemanden vergessen.
Wird auf jeden Fall ein großes Fest der Freude wahrscheinlich.
Ja, es wird schön und es gibt auf jeden Fall internationale Küche und Kaffee und Kuchen auch, Getränke und ja, und kleinere Überraschungen oder spontane Einlagen. Genau. Aber es wäre gut, wenn alle Interessierten, die Lust haben, morgen zu kommen, auch wenn das jetzt ein bisschen drückende Einführung war. Wir haben viel vorbereitet und freuen uns auch drauf und hoffen, dass es ein sehr schönes Fest wird und morgen soll auch das Wetter schön sein. Deswegen sind wir eigentlich zuversichtlich. Aber es wäre gut, wenn ihr trotzdem nochmal einfach Facebook checkt. Es gibt ein Event auch, einfach unter unserer Seite bei Facebook, also einfach Project Shelter FFM, mal gucken, ob irgendwelche Updates in der Gruppe stehen. Zu den Veranstaltungsorten. Wir werden aber auch an der Rotteckstraße Bekanntmachungen hinhängen, damit man weiß, wo man dann hin muss und vielleicht sogar Spuren legen.
Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Alma, dass du hier bei uns im Studio warst und ein bisschen erzählt hast, wie die Situation denn wirklich ist. Es ist ja immer schwierig, das überhaupt dann zu erfahren, was dann überhaupt in Einzelnen passiert. Man erfährt ja immer so viel über die Nachrichten. Aber was dann im Detail dann wirklich passiert, ist dann immer schwierig herauszufinden. Mhm. Deswegen danke dir, dass du hier bei uns hier im Studio warst.
Mhm, danke dir.
Und bevor wir jetzt hier gleich den Wechsel machen zur Virusmusik mit Hörnerv, Will ich noch mal kurz eine Veranstaltung ankündigen. Und zwar gibt es hier nächste Woche, den 12. April, gibt es im Café Excess die Asylmonologe, ein dokumentarisches Theater. Die Asylmonologe erzählen Geschichten von drei Menschen, die aus verschiedenen Ländern nach Deutschland geflohen sind. Und dabei ist nichts erfunden. Jedes Wort, jeder Satz stammt von den Betroffenen selbst, basierend auf ausführlichen Interviews. Im Anschluss gibt es dort ein Publikumsgespräch und es gibt auch Untertitel zu diesem Stück in den verschiedenen Sprachen, in dem Fall hier Englisch, Französisch, Türkisch und Russisch. Direkt am nächsten Tag gibt es dann auch die Asyldialoge. In diesen Asyldialogen werden Erzählungen berichtet von Begegnungen, die Menschen verändern, von zunächst lose verbundenen politischen Akteurinnen, die zu guten Freunden werden. Eine dieser Geschichte spielt in Osnabrück, wo seit März 2014 ein Bündnis solidarischer Menschen bereits 30 Abschiebungen verhindern konnte und somit für viele bundesweit zum Vorbild wurde. Auch hier gibt es dann wieder ein Publikumsgespräch. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils im Excess um 19 Uhr, das heißt nächste Woche den 12. und den 13. Das Café Excess ist in der Leipziger Straße 91. Und bevor es jetzt hier weitergeht, werde ich jetzt hier schon auch Tschüss sagen an unsere Hörer, die alle dort an dem Empfangsgerät sitzen. ABS-Magazin ist hier wie immer zu hören auf Radio X 91.8. Und ABS-Magazin hat auch eine eigene Internetseite mit allen möglichen Sendungen, die bisher produziert worden sind. Und wir bedanken uns bei euch für das nette Zuhören. Ich hoffe, ihr habt alle nett zugehört. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder um 16 Uhr hier auf Radio X 91.8.